Es war Oscar-Nacht und natürlich müssen wir da drüber reden im Schaumal-Podcast. Und ich nehme es vorweg, wir sind gar nicht so schlecht zufrieden. Auch auf jeden Fall besser als letztes Jahr, weil ich mich erinnere, dort haben wir das alles boykottiert und unsere eigenen Oscar-Gewinner und Gewinnerinnen ernannt, weil wir überhaupt nicht so zufrieden waren, wie das ist rausgekommen. Und was meinst du, Mephisto, wo mit mir da am Mic ist?
Ja,
sind wir zufrieden?
Ja,
oder
ja.
Mehr zufrieden als
ich bin zufrieden.
Jahr?
Ich bin grundsätzlich ein paar einzelne Kategorien. Wir werden dann noch darüber reden. Gibt es vielleicht ein bisschen Diskussionen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nicht überall gleicher Meinung sind. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht bin ich enttäuscht mit meinem Gefühl, weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich würde sagen, die Oscars wie jedes Jahr. Ich glaube, sie leiden allgemein ein bisschen. Weißt du, so seit Jahren, ich meine, stehen sie im Fokus wegen der Relevanz und wegen der Wahrnehmung. Und so, man sagt auch immer wieder mal, sie haben ein bisschen vom Glanz von früher verloren. So richtige, ja, so richtig der. Und wir haben im Vorfeld jetzt gerade darüber geredet. Ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, vor den Oscars hat es nicht jetzt wochenlang die mediale Berichterstattung geht es auch zumindest bei uns und in unserer Umgebung nicht, wo auf das irgendwie hergefeiert hat. So. Und das war auch schon anders gewesen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Oder nicht? Habe ich das falsch wahrgenommen?
Ja, das stimmt. Aber es gibt halt auch weltpolitisch ja, ein bisschen andere Schlagzeilen,
genau.
Die da die News dominieren. Das hat sicher auch mit dem
absolut.
Zu tun. Aber du hast natürlich recht.
Absolut.
Und schlussendlich sind aber dann gleich die Oscar immer noch die, die am meisten Gewicht bekommen. Es gibt ja da ganz, ganz verschiedene
absolut, ja.
Preisverleihungen, die jetzt auch haben stattgefunden. Und der Stellenwert vom Oscar ist ja aber da immer noch am höchsten.
Ja, und ich glaube, das Jahr würde ich sagen, die Oscars 2026 gehen, glaube ich, so ein bisschen als die Oscars in Geschichte, wo zumindest ein Show-Spieler sich vielleicht hat sollen sagen, vielleicht sollte ich einfach mal meine Fresse haben. Es wäre wirklich noch, vielleicht wäre es einfach nicht so schlecht, wenn ich ein paar Wochen vor den Oscars einfach meine Klappe habe, ein paar Interviews geben, ja. Ein bisschen Blümchen verteilen, ein bisschen Schwätzchen haben mit den Leuten und einfach meine Fresse haben. Und dann käme es vielleicht anders raus. Vielleicht auch nicht.
Ja, vielleicht gut. Andere gehen dann auf die Bühne und klopfen rein.
Stimmt. Haben wir auch gehabt, ja. Solche Skandale hat es das Jahr nicht gegeben. Ein paar Derby-Jokes, ein paar sonstige Geschichten. Aber ja, wir werden ja noch ein bisschen darüber reden. Aber ja, das ist wirklich so ein bisschen die Geschichte.
Also, wirklich sehr ruhig. Also keine Skandalchen, keine, weisst du, irgendwie, wo du jetzt da am Morgen hast gelesen, wo es um alles andere geht,
nein.
Aber nicht um die, die gewonnen haben. Ich glaube, das ist ein sehr...
Keine Couvert-Verwechslungen, keine, weisst du, ja, irgendwie Frauen, die auf Kleider ausrutschen. Oder, ja, es ist also, ja, wie gesehen.
Du hast auch nichts gesehen, wir sind nicht wach geblieben,
nein.
Wir müssen arbeiten.
Nein, das wäre nicht gegangen, weil das geht ja meistens fast bis morgen früh mit der ganzen Show, mit der Zeitverschiebung. Also ich habe einfach die Zusammenfassung geschaut, genau, mit den wichtigsten Kategorien und den Interviews, so ein bisschen Red Carpet, ein bisschen zu rundherum, aber live, das kann ich nicht, wenn ich am nächsten Tag nicht frei habe. Das geht nicht.
Ja, ja. Ich habe gar nichts gesehen, ich habe mich einfach heute gelesen viel, was gelaufen ist. Aber gesehen habe ich eben nichts, das muss ich noch nachholen. Aber wir haben gesagt, wir müssen das möglichst schnell jetzt machen. Also wir haben Montag am Abend, wo wir das aufnehmen und probieren das jetzt so möglichst schnell online zu schalten, dass ihr da alles mitbekommt, was wir denken, weil wir gehen da nicht auf die einzelnen Filme und also wir gehen Kategorien durch, aber wir sagen mehr so ein bisschen unsere Meinung oder noch vielleicht ein bisschen Gossip dazu.
Ja, und die wichtigsten Kategorien, also wirklich so die hintersten, die lassen wir uns wirklich frei. Wir verlinken euch diese Liste, wenn es dich interessiert, in den Shownotes, für die, die wirklich die hinterletzte Kategorie noch nachlesen wollen, was ihr sowieso könnt, fast bei jedem Newsportal, von dem her, wenn euch das interessiert. Ja, jetzt fangen wir hinten an, passend zum Podcast-Thema, steigen wir ein mit einer Kategorie, die ja passt. Das Wichtigste, ohne diese Kategorie oder ohne den Aufhänger von dieser Kategorie würde es keinen Podcast geben. Oder? Ist doch so.
Absolut, absolut.
Und zwar geht es um den besten Ton. Und der Best Ton hat einen Film gewonnen, der auch das verdient hat. Kann man so sagen? Oder was sagst du? Du bist ja zumindest vom Drumherum schon mal Fan. Der Film selber hast du, glaube ich, auch nicht so schlecht gefunden, oder?
Ja, er war auch nominiert als bester Film. Dort gibt es immer 10, die nominiert sind. Richtig. Das war eher eine kleine Überraschung, dass er dort nominiert wurde.
Ja.
Und es geht um F1, der Formel 1-Film mit dem Brad Pitt in der Hauptrolle. Genau. Und er hat den besten Ton gewonnen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen an einem anderen Ort noch gesehen, irgendwie mit der Kamera. Wo
ich sehr auch gerade sagen, die Kamera hat dir gefällt, ja.
Mhm. Aber jetzt hat er da beim besten Ton abgeräumt. Und ja, wieso nicht?
Ja, der Ton ist gut, also das muss man sagen, ist sehr ein grosses Markenzeichen von dieser Produktion. Aber egal, so mit der Einigung, ich finde, er hätte mehr noch ein bisschen über Visuals sollen funktionieren oder auch weiter vorkommen bei diesen Oscars, weil dort hat er wirklich auch sehr, sehr ein paar eigenständige grosse Momente gehabt. Das finde ich auch absolut.
Genau.
Ja.
Aber dann, glaube ich, gehen wir weiter, oder?
Mit
besten visuellen Effekten. Und da ist natürlich ein Film, eben der F1 hätte da auch wieder drin sein können, aber da ist natürlich ein Film, wo jedes Mal, wenn es wieder
um Visuals geht,
räumt er in dieser Kategorie ab.
Oder? Das stimmt. Avatar Fire and Ash hat gewonnen bei den Visuals. Und ja, nein, ich gehe nicht mit. Weil ich einfach finde, es ist halt einfach basic. Seit dem 2 hat sich visualmässig eigentlich nicht viel getan. Der dritte Teil ist eigentlich wirklich ein Upgrade, ein kleines vom 2. Und ich finde, die Visual Effects sind absolut, was Computeranimation angeht, das ist der Peak, ist aber schon das 2 gewesen. Und ich sehe einfach so das Spezielle nicht. Ich glaube, hier hat man einfach eine reine Technikentscheidung getroffen. Wer einfach technisch auf dem Peak ist, der bekommt den offenbar. Und man schaut nicht auf die spezielle Ausarbeitung von den Visuals, von die spezielle, vom Charakter von den Visuals, wie passen sie ins Gesamtkonzept. Das hat man völlig nicht beachtet. Ich finde auch die Nominationen sind zum Teil ein bisschen speziell. Also, ja, wenn ich da sehe, dass noch ein Last Bus nominiert ist, Blood and Sinners, wo praktisch keine Special Effects hat, also wirklich nichts. Also, oder...
Ja, das ist wahrscheinlich wegen der Doppelrolle, ja, oder? Von Michael B. Genau. Jordan, wo sie das hier haben aufgenommen, aber ja.
Ja, es ist ein bisschen speziell. Aber für mich, da, wir nehmen es zur Kenntnis, was wollen wir machen? Also Avatar hat aber auch sonst, ist sowieso der Loser gewesen, hat wenig Nominationen bekommen, ist ein Kinoerfolg gewesen, rein von den Einnahmen her, aber hat eigentlich, was jetzt Auszeichnungen angeht, gar nicht realisiert. Und das hat man aber auch schon gesehen, weil es hat ja wenn ich wirklich nennenswerte Nominationen gegeben für Avatar Fire and Ash. Genau. Ja, weiter geht's, he? Nahtlos. Als nächstes eine wichtige Kategorie.
Nahtlos, ja, das können wir gut zusammennehmen.
Genau, so ein bisschen, oder? Genau.
Bestes Kostüm, gehört bestes Make-up und
das
Hairstyling.
Das gehört doch ein bisschen zusammen, finde ich. Das ist immer ein bisschen zusammengedenkt. Und ja, da haben wir auch eine Überschneidung haben wir.
Genau.
Und zwar hat bei Bestes Make-up und Hairstyling Frankenstein gewonnen. Also, ja. Ich finde, ja, jetzt im Vergleich zu den Nominierten ist das sicher sehr der eigenständigste Film. Wir haben hier drüber geredet, Guillermo del Toro, der hat einen ganz eigenen Charakter, einen eigenen Look in seinen Filmen schon immer gehabt. Ich meine, er hat ja schon Oscar-Auszeichnungen bekommen, also er kennt sich aus, definitiv. Und das hat er wieder ausgespielt. Aber ja, was man halt vielleicht ein bisschen muss sagen, ich habe gerne den Guillermo-Look, aber für mich ist es halt auch immer ein bisschen der gleiche Look. Er ist auch nicht sehr jemand, der sich verändert und adaptiert und entwickelt. Es ist halt schon, bei all seinen Filmen sieht man den roten Faden. Und seine Produktionen. Und seine Art. Und die ist cool. Und die ist auch viel mit Kulissen, mit praktischen Effekten, mit Sachen, die wirklich grossartig ausgestattet sind. Aber am Ende des Tages hat es sich auch nicht so entwickelt. Das ist, glaube ich, aber für mich ein verdienter Gewinner jetzt in dieser Kategorie. Wie siehst du?
Ja, ich sehe es eigentlich schon auch. Also jetzt Kostüm ganz klar eigentlich und Make-up Hairstyling natürlich mit dem Elodie, wo da der Frankenstein spielt, wo sie da haben ausgestattet. Mm. Und Frankenstein hat nämlich ja noch einen dritten Oscar gewonnen, das können wir auch noch gut erwähnen, nämlich zum besten Szenenbild. Und auch das, finde ich, passt wirklich sehr gut. Also dort, in der ganzen Inszenierung von Guillermo del Toro passt das eigentlich auch sehr gut zusammen und ist dann auch schlussendlich der Film, der am drittmeisten Oscars hat gewonnen hat, das Jahr mit Frankenstein, mit diesen drei.
Stimmt.
Aber halt, ja, so in Kategorien, die so...
Nicht Top-Kategorien, ja.
Genau, und den ganzen Film haben wir, oder zumindest ich, habe ich nur so semi gefunden. Er hat schon so kleine...
Ja.
Seine Schwächen,
absolut, ja.
Und, aber auch bei der Inszenierung zum Teil, also da die... Wie soll ich sagen, die computeranimierten Szenen da im Eis, also das hat mir gar nicht gefallen und das ist eigentlich, ja, widerspricht dem ein bisschen, oder? Ja. Da tust du eigentlich alles sehr schön ausstatten und in Szenen rücken und es hätte dort auch so ein bisschen
Lücken. Ja, also eben, wie du sagst, der Kostüm, das kann er. Aber wie gesagt, ist nicht fehlerfrei. Also, aber vielleicht ist es einfach das Jahr auch mangels anderer Konkurrenz gewesen, ich weiss es nicht.
Ja.
Ja, jetzt müsste ich ja jubeln bei der nächsten Kategorie. Ich war ja jetzt neu.
Ja.
Grosse, ich bin ja von euch geoutet worden, wie wir ja festgestellt haben, als grosser Musical-Fan. Und dann müsste ich ja hier jetzt eigentlich aufjubeln. Nämlich, es geht um einen Best Song. Oscar für den Best Song. Und da haben wir doch ein paar, ja... Also da muss ich sagen, bin ich gleich ein bisschen überrascht. Ich kann dir ja noch sagen, warum. Gewonnen hat nämlich Moski. Wer hat gewonnen?
Ja, K-Pop Demon Hunter mit Golden.
Genau.
Das ist eigentlich der Hauptsong von diesem Film. Und die haben da ja abgeräumt. Aber wahrscheinlich auch, weil sie einfach alle gesungen haben.
Ja, das war echt das Massenphänomen. Also der Song ist unglaublich. Warte, ich kann es gerade live schauen. Ich schaue das für dich gerade nachher. Was der aktuelle Abrufzahl ist von Golden beim Streaming. Und zwar hat er jetzt aktuell der Normal, es gibt noch einen Remix, 1,53 Milliarden Abrufe. Das ist echt schon krass.
Ja,
das ist. Also schon.
Und, ja, das ist Wahnsinn.
Ja, das ist krass. Und genau. Aber ich persönlich finde jetzt zum Beispiel Blood and Sinners mit I Lied to You. Weil Blood and Sinners ist ja sehr ein musikalischer Film, oder? Da haben wir ja auch drüber geredet, schon sehr, sehr ausgiebig, wo wir den Film reviewed haben. Und mit dem Blues, ja. mit dieser Südstaaten-Musik, Südstaaten-Flair, die da eingeflossen ist, mit dieser Liebe zum Detail, es gibt ja die unglaublich grossartige Mittelszene mit dieser Geschichtsfahrt, musikalische Geschichtsachterbahnfahrt durch die Epochen von der Musik von früher bis heute. Und das ist wirklich ein sehr musikalischer Film. Ich hätte mir jetzt auch sehr gut vorstellen können, dass man so jemanden noch vornimmt. Aber in der Popularität ist natürlich das, wenn man es jetzt von der Popularität anschaut, natürlich ein extremer Hit gewesen, Golden.
Und ich glaube, das wird hier auch immer wieder honoriert.
Das stimmt,
oder die Popularität von diesem Song. Oder so, wie es immer der James Bond-Song ist, den er meistens gewinnt. Oder irgendwie so. Und ja, obwohl natürlich das auch immer von einem berühmten Künstler oder Künstlerin inszeniert wird und gesungen. Aber ich glaube, das ist schon ohne Faktor, der hier mit ihnen spielt.
Ja, und passend dazu fädeln wir nirgends über in die Filmmusik, weil das passt ja zum besten Song. Und dort ist es eben so, dass oben rausgeschwungen hat Blood and Sinners mit dem Produzent und mit dem Komponist Ludwig Göransson. Und das ist hingegen, finde ich, jetzt wieder verdient. Im Gesamtwerk. Wie siehst du es?
Ja, das würde ich also auch sagen. Im Gesamt ist es sicher verdient. Und der Ludwig Göransson, der räumt ja ab. Mm-hmm. Oder? Er hat schon die letzten paar Mal gewonnen bei den Auszeichnungen. Oder ist wahnsinnig, was der da abräumt. Und der ist noch jung, oder? Der ist erst 40 und hat jetzt, glaube ich, schon seinen dritten Oscar, wenn es mir gerade
recht ist. Das stimmt, ja.
Also, ja, was ich mir dort noch hätte können vorstellen, muss ich sagen, ist auch One Better After Another, weil das so eine sehr eingängige
Sound hat. Ja, mit dem Klavier. So.
Es hat extrem genervt, aber gleichzeitig...
Genervt ist natürlich auch bewusst gewählt, gell? Ja, muss man fairerweise sagen.
Genau, aber ist er ja eben auch wie geblieben und sehr eingängig. Also, das hätte man schon auch können honorieren, aber ich bin natürlich, mir hat es gefallen. Ich bin ja auch mit Tommy im Kinosaal gewesen und ich muss mich erinnern, der Tommy hat dann immer im Takt mit dem Fuß auch gewippt. und bin Bluffen Sinners und ja, darum, das macht sicher Sinn und ja, ist auch so prägend natürlich für den Film, wo Musik eben eine grosse Rolle spielt und den Film auch dreht, weil sie ja so aktiv auch eingewoben ist oder weil sie eben ja spielen und tanzen und das macht absolut Sinn, ja, bis zum zweiten Abspann.
Genau.
Was dort noch gibt.
Das ist richtig, ja. Aber schon eine Wahnsinnskarriere, die da der Ludwig Göransson hergelegt hat, das muss man schon sagen, oder?
Mhm. Ja. Ja, sicher. Und das wird ja nicht das letzte
Mal. Nein, stell dir mal vor, mit 41, hat. Oder? Und der hat schon absolute Blockbuster vertont. Also, das ist wirklich also eine unglaubliche Karriere, wie du richtig sagst, ja. Und dann geht es eher so ein bisschen in Scherenbereiche. Eine wichtige Kategorie finde jetzt ich noch, weil es doch viel von einem, ja, also von einem Groove auch viel beeinflusst von einem Film, so für die Dynamik, für das Schauen. Und das ist nämlich der beste Schnitt. Und ja, Maske, wer hätte da können oben austrumpfen beim besten Schnitt?
Ja, One Better After Another hat da einen von seinen Oscars abgeräumt. Mm. Und ich glaube, auch hier zu Recht, obwohl ich muss aber sagen, wenn ich den Film schaue, weißt, ist mir das so noch nicht so bewusst. Aber wie du sagst, es ist dann eher im Gesamtwerk, weißt, so im Unterbewusstsein, nimmst du eben das auf, weil ja das Pacing und alles dort mitgegeben wird. Und ist aber darum noch schwierig, so wirklich zu beurteilen, wenn du nicht extrem darauf achtest, oder? Jetzt so im Vergleich zu den anderen Filmen, die da nominiert waren. Eben auch F1 ist sicher hier wieder dabei, oder? Wo
natürlich da hätte ich mir auch gut...
Das Racing...
Ja, da hätte ich mir auch gut können genau vorstellen, das, muss ich sagen. Ja.
Das Racing zu überbringen, da ist ja der Schnitt enorm wichtig. Ja, aber... Ich glaube, das ist für uns auch als Laien manchmal ein bisschen schwieriger zu beurteilen als die Spezialisten, die da voll
drin sind. Das stimmt. Nein, also das sehe ich genau gleich. Aber man muss auch sagen, One Battle After Another ist deshalb auch beim Schnitt. Wir haben selber, wo wir den Film ja gereviewt haben und wirklich ins Detail gegangen sind, haben wir ja den auch vor allem gelobt. Der hat ja eine unglaubliche Lauflänge. 2 Stunden 40 oder 2 Stunden 35 oder so. Also auch relativ lang. Und für die, der ist so perfekt im Pacing. Und das Pacing beeinflusst du ja mit dem Schnitt enorm. Und das zeigt eben auch, dass man den Schnitt eben perfekt gesetzt hat, weil es einem nie langweilig ist in diesem Film. Das ist, glaube ich, auch eine Qualität. Und das, glaube ich, ist hier auch ein bisschen honoriert worden. Und das muss man wirklich sagen, das tut der das Jahr an den Oscar so auszeichnen. In dieser Kategorie.
Ja, sicher, ja. Auf jeden Fall. Weil der ist wirklich nie langweilig. Also,
krass. Wirklich.
Auch für seine Lauflänge und darum sicher verdient. Auf jeden Fall, ja.
Weiter geht's. Was haben wir als nächstes?
Ja, beste Kamera. Und hier hat es eine Überraschung einerseits gegeben, aber nicht im Sinn vom Film, weil die Kategorie hat nämlich das erste Mal eine Frau gewonnen und da sage und schreibe in der 98. Ausgabe von den
Wahnsinn,
Oscars.
Ja.
Das ist unglaublich, oder? Gut, wahrscheinlich gibt es nicht so viele Frauen, die hinter der Kamera sind. Das hat sicher auch mit dem
natürlich zu
tun, aber nicht nur. Und darum umso wichtiger, dass wir das da vorne haben. Und jetzt hoffe ich, dass ich, also wahrscheinlich spreche ich es nicht richtig aus, aber gewonnen hat die Autumn Durald Arcapa für Blood and Sinners.
Genau. Und da ist, glaube ich, wirklich die besagte Szene, die ich vorher beschrieben habe, auch mit honoriert worden, weil die ist wirklich grandiose Kameraarbeit und die Sequenz dort in der Mitte des Films, die allein hat fast den Oscar verdient. Weil das ist wirklich eine sehr, sehr grossartige Arbeit. Sonst im Film solid. Dort ist natürlich auch mitgeschwungen, wie du sagst, Michael B. Jordan, seine Doppelrolle, hat sicher dort auch noch ein bisschen dazu beigetragen. Ja, aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass es so ein bisschen die Szene ausgemacht hat, wie das dort aufeinander abgestimmt ist, wie das eingefangen worden ist. Die Tanzszene durch die Epochen, die ich vorher erwähnt habe, die hat hier, glaube ich, ein bisschen den Mittelschlag gegeben. Ich habe nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ja.
Ja, würde ich schon sagen. Also das ist sicher die, die auch in Serienerinnerung bleibt und wo die Leute darüber reden, sehr, sehr speziell und ja auch gefühlvoll gemacht. Also die kannst du immer wieder schauen, die Szene, das Fakt. Wirklich auch Kamerafahrt, muss ich sagen, bleibt mir in Erinnerung von einem anderen Film, nämlich von One Better Battle After Another. Weißt du, dort, wo sie ja die Volksjagd
haben? Die Bullet-inspirierte, ja, genau.
Wo das Auto immer auf und runter geht. Und das sieht man auch immer wieder überall. Also das ist sicher auch eine Szene, die mir in Erinnerung ist geblieben. Aber hier eben nochmal die erste Frau, die da für die beste Kamera gewonnen hat. Und das sind 98 Jahre, die wir für haben.
Ja.
Höchste Zeit ist
das. Ja, Leute. Absolut, absolut, ja. Eben, wie du gesagt hast, es ist eine Mischung, die nicht beachtet werden und es gibt vielleicht einfach tendenziell prozentual einfach weniger Kamerafrauen. Das ist natürlich auch etwas, was man muss, wie gesagt, berücksichtigen. Und dann gehen wir gerade in eine andere Kategorie, Kategorie, die mir abends noch wichtig ist, nämlich der so etwas, was immer unter ferner Liefen läuft, wo wir ja auch nicht so drin sind, in diesem ganzen Kurzfilmbereich, oder? Das ist ja für uns immer so ein bisschen, also du gehst ja auch selten noch, wirklich konsumierst auch selten Kurzfilme, oder? Höchstens mal an einem Festival, oder so, wenn du es gerade mit kannst nehmen, aber auch eher selten, oder wie ist das bei dir?
Ja, wirklich eher selten, ja. Und ich kann in diesen beiden Kategorien gar nicht mitreden, weil ich ja keinen einzigen Film gesehen, der da gewonnen hat oder nominiert ist.
Ja, also darum kann es geht nämlich, die können wir zusammen sein, zusammen sagen, das ist der beste Kurzfilm und der beste animierte Kurzfilm. Bei dem besten animierten Kurzfilm hat The Girl Who Cried Pearls gewonnen. Und beim besten Kurzfilm The Singers, Two People Exchange. Changing Saliva, wenn ich es dann sagen könnte. Dort hat es zwei Gewinner gegeben.
Irgendwie zwei sind das. Das sind wie zwei.
Warum das ist wie Doppelfilm. Ja, das ist speziell. Gibt es auch eher selten. Und dann können wir schon umschwenken in eine Kategorie ein bisschen weg vom Filmfilm, sondern wir gehen zum Doc-Film, Doc-Kurzfilm. Also wir sind immer noch beim Kurzfilm. Da habe ich auch kennen gesehen, dass sie auch meistens kleine Independent-Produktionen. Und dort haben wir den Gewinner mit All Empty Rooms. Hast du dort etwas gesehen von denen?
Nein, gar nichts. Und auch beim besten Dokumentarfilm habe ich nichts gesehen. Da fehlt uns ein bisschen der Tommy,
richtig,
der eher ja Dokumentarfilme schaut, der heute nicht dabei ist. Und beim besten Dokumentarfilm hat Mr. Nobody Against Putin gewonnen. Also ein bisschen Also ich habe schon gehört von diesem Film, oder, dass sie dort ein bisschen zeigen, was eigentlich da abgeht in Russland. Mm. Also so ein Anti-Putin-Politik-Film, der dort gewonnen hat. Sicher ein bisschen politisch, aber was die Aussage drin ist und wie gut und, oder nicht gut, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht gesehen
habe. Genau. Hat auch bei der BAFTAs gewonnen. Also ist doch offenbar etwas, was oben rausschwingt bei den Nominierten, bei den Festivals. Und natürlich auch.
Vielleicht können wir da noch schnell ein bisschen drauf eingehen. Genau, vielleicht können wir noch schnell ein bisschen drauf eingehen. Weißt du, so allgemein, jetzt so diesen Oscars, eben gerade Politik, oder? Sie sind wieder ein bisschen brav.
Unbedingt, ja, ich finde ja. Also ich finde so drumherum, ich glaube, so bissig. Angefangen beim Conan O'Brien als Host, wo ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber so was ich gesehen habe bei den Zusammenfassungen, die Jokes waren okay gewesen. Natürlich hat er Timothy Chalamet auseinandergenommen, er hat auch ein paar Epstein-Anspielungen gemacht, also, aber ich glaube, so etwas wie eine Ricky Gervais oder so, wird es einfach halt nicht mehr geben an den Oscars. Das ist einfach... Das ist sie wahnsinnig brav, das ist so ein bisschen drumherum. Auf dem roten Teppich hat es nicht böse Geschichten gegeben, es hat nicht Skandale gegeben.
Ob in der Rede oder so.
Die Reden waren alle harmlos gewesen, also auch nicht irgendwie so ein bisschen Track in Phoenix, wo ja da irgendwie so ein Plädoyer für Veganismus haltet, eine halbe Stunde lang gefühlt, oder so, das hat es irgendwie auch nie gegeben. Ja. Und
weißt du, dass irgendwie ein Joke gemacht wird über Melania, dass sie jetzt nicht nominiert ist, eben gerade bei den Dokumentarfilmen oder so. Aber das ist ja wie ein Joke. Das ist ja nichts mit Politik zu
ja.
tun, oder wo man sie dort ja, jetzt ein bisschen hoch nimmt.
Aber ich habe einfach das Gefühl, ja, generell, die Oscars, das ist das, was ich ganz am Anfang jetzt verfolgt habe, gesagt, ich habe einfach das Gefühl, die Weltlage, der Blick auf Amerika, wie man Amerika wahrnimmt, eine amerikanische Awardshow, wo international drauf geschaut wird, die Stimmung irgendwie ist ja überall ein bedrückt, die Leute wissen eigentlich, im eigenen Land ist vieles im Argen, im Ausland ist vieles im Argen und das drückt alles indirekt ein bisschen auf den Glamour und Glitzer in Hollywood. Und sie versuchen es zu überspielen, aber so richtig bis in alle Ritze rein gelingt es ihnen nicht. Das ist das, was ich das Gefühl habe. Und das einfach so ein bisschen die Wunderkerze, die da eigentlich immer abgebrannt wird an den Oscars, die ist wirklich auf Halbmast. Also das hast du einfach gemerkt. Oder? Die Leute sind auch ein bisschen konsterniert. Man hat die politische Unruhe im eigenen Land, die politischen Gefechte, man hat Eis und all das, was drüber schwebt, also wirklich, was wirklich auch die Zivilbevölkerung betrifft. Man hat wirtschaftliche Probleme, man hat eine schwierige Politik und das drückt einfach auf den Glimmer und Glitzer und die Leute leben ja alle in einer Bubble, oder? Die haben ja all die Probleme nicht, wo vielleicht der Otto Normalamerikaner so ein bisschen bedrückt und ich glaube, der hat dann auch irgendwie auch nicht Bock, sich dann wieder die Glitzer- und Glamour-Welt anzutun. Und ich glaube, es ist halt einfach ein bisschen das Problem, dass die Stimmung eh so zermürbend im Moment ist, dass du vielleicht auch nicht so Lust hast, jetzt auch aus der Sicht von einem Amerikaner oder Amerikanerin, das ist jetzt natürlich eine reine Spekulation, dann irgendwie 3,5-4 Stunden lang anzuhören, wie irgendwelche reichen Schauspielerinnen und Schauspieler dir die Welt erklären wollen. Und das ist echt so ein bisschen das. Und ich glaube, das drückt alles ein bisschen
drauf. Und vielleicht, weißt du, es ist so ein bisschen dafür oder wieder, oder? Manchmal braucht es einfach auch so ein bisschen abschalten, wo man ja das nicht immer permanent ja muss
erwähnen. Absolut.
Das ist ja auch okay. Und gleichzeitig hast du auch eine Bühne und eben auch ja, Leute, die Prominenz und eine Reichweite haben, die auch mal dürfen eine Aussage machen, dass sie mit dem nicht einverstanden sind. Also es ist
aber es sind ja auch ein bisschen Lippenbekenntnis, glaube ich. Und ich glaube einfach, dass das alles ein bisschen Show must go on ist und die Leute sind hinter den Kulissen, sind ja vorne durch wahnsinnig politisch, aber hinter den Kulissen ist doch das alles ein Einheitsbrei. Und das, ich glaube, das auf das haben die Leute eben gleich nicht so Bock und sie wollen die Ablenkung nicht so. Sie wollen sehr aus der Mitte der Gesellschaft und da ist es im Moment einfach gerade ein bisschen schwierig. Und darum glaube ich, wie gesagt, so wie ich es am Anfang gesagt habe, die Oscars sind halt schon einen schlechten Stern gestanden. Und dementsprechend war halt einfach alles so ein bisschen verhalten gewesen. Ich glaube, das hat ein bisschen auf alles gedrückt. Und ja.
Weißt du, vielleicht haben sie einfach auch mit denen, die gewonnen haben, da kommen wir ja noch dazu, die die grossen Preise haben abgeholt, die haben ja politische Aussagen.
Die, also ja, der Hauptgewinner auf jeden Fall. Ja, kommen wir da noch drauf.
Beim Dokumentarfilm jetzt natürlich ja auch gegen Putin, oder? Und das ist so ein bisschen ungeschwerlich, glaube ich. Aber die haben ja nicht gewonnen wegen dem, sondern die haben ja auch gewonnen, weil sie gut sind. Also das muss man auch ganz
ja, absolut, sagen. Absolut. Das ist nicht eine rein politische Entscheidung.
Also kommen wir, gehen weiter. Ja.
Beste internationale Film, den hast du gesehen und der Tommy gesehen, habe ich gemeint, der Gewinner.
Ja, du nicht. Was ist denn
los? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, obwohl eben Stellan Skarsgård, sehr, sehr grossartiger Schauspieler, wir reden von Sentimental Value aus Norwegen, der abgeräumt hat. Der grosse, ja, eigentlich auch Hollywood-Schauspieler Stellan Skarsgård hier wieder mal in einer heimischen Produktion aus seinem Heimatland. Und das muss ich wirklich sagen, der hat ja den gelobt, oder? Also, siehst du den hier als verdienten Sieger?
Er ist ein verdienter Sieger, er ist am Schluss am Ende ja auch nominiert als besten Film, nicht nur besten internationalen. Und er hat, ich muss aber sagen, sehr, sehr starke Konkurrenz. Ja. Also was da nominiert ist, also wirklich, da kann man jeden empfehlen und jeden
schauen. Habe ich jetzt gerade anfügen.
Ich kann sagen, von ja, genau, Brasilien, The Secret Agent, von Frankreich, It Was Just an Accident, Spanien, Syra, habe ich auch ja, ja darüber erzählt, wo auch eine Wucht ist, und von Tunesien, Die Stimme von Hind Rajab.
Ja.
Und einen grossen Abwesenden haben wir hier natürlich, wo wir so ein bisschen die Daumen haben gedrückt.
Stimmt.
Oder? Heldin
ist nicht reingekommen. Ist auch ja
im Rennen innen gewesen. Und unter den besten 15, aber hat es eben leider nicht zu den Nominierten geschafft. Aber bei dieser Konkurrenz muss ich sagen, ja, 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 ist es halt wirklich auch schwierig gewesen.
Und ich kann wirklich auch The Secret Agent mit dem Wagner Moura empfehlen, einen Schauspieler, den ich sehr schätze, wo ja im Westen bekannt worden ist durch seine Verkörperung von Pablo Escobar bei Narcos in den ersten drei Staffeln. Und er kann hier wirklich in diesem sehr speziellen Retro-Agenten-Film kann er überzeugen. Also ich kann den wirklich empfehlen, der ist wirklich grossartig. Also wirklich ein toller Film, schaut den unbedingt, ja. Aber
ja, und das könnt, die könnt ihr alle schauen, die sind alle ja, so im Streaming genau zum Mieten verfügbar. Also macht das unbedingt wirklich jeder von diesen Nominierten bei bester internationaler Film sehr schauenswert.
Das stimmt.
Und ist der beste Animationsfilm auch schauenswert? Und das kann ich jetzt nämlich. Ich habe das auch beantwortet, ja, weil ich habe das nachgekommen.
Ich gratuliere! Das stimmt, du hast ja noch gesagt, wo wir darüber geredet haben, du willst den noch nachholen.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kannst genau du noch ein Mini-Review abgeben zum Gewinner für den besten Animationsfilm Oscars 2026. Ist nämlich welcher Film?
K-Pop Demon genau Hunters. Yes! Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht gewesen. Oder ich bin mit null Erwartung in den Film rein und dachte, ja gut, okay, Kinderfilm. Aber was sie einfach können im Animationsfilm, sie können einfach gute Storys schreiben und nachher haben sie einfach noch emotionale Charaktere,
die ja
eine Entwicklung drin haben. Und das können ja viel Hollywood-Filme heute eben gar nicht mehr überbringen. Und Animationsfilme in der Regel, die schaffen einfach das.
Das stimmt, ja.
Und da frage ich mich eben manchmal schon, oder beim Drehbuch, wie das funktioniert oder eben bei den Filmen manchmal oder sehr viel nicht funktioniert und warum der dass das die Animationsfilme überbringen.
Ja, und vielleicht also, zwei, muss man es wieder sagen, also zwei Filme, die hier auch ein bisschen, glaub, abgeschlagen sind, die man auch eher noch hat können als Gewinner sich vorstellen. Klar, K-Pop Demon Hunters ist der erfolgreiche Animationsfilm vom letzten Jahr, also müssen wir nicht diskutieren. Aber ich meine, Pixar, der mit Elio ins Rennen gegangen ist, durch Zoomania 2 als unglaublichen Kassenschlager ebenfalls. Hat ja über 1 Milliarde eingespielt, weit über 1 Milliarde an der Kinokasse. Also der ist absolut ein Mainstream-Erfolg gewesen, hat es auch nicht geschafft. Und die kleine Independent-Produktion Arco, unter anderem mitproduziert von der Natalie Portman und französische Produktion, die wirklich auch grossartig ist und wieder mit einem ganz eigenen Animationsstil daherkommt. Aber die haben es nicht geschafft gegen das absolute Popkulturphänomen K-Pop Demon Hunters. Das anders kann man es nicht beschreiben, ja. Das ist ja so. Es ist aber auch...
Ja, aber ich finde das gut, weil so ein Phänomen hast du halt ja nur alle, weißt du nicht, Jahrzehnte.
Das stimmt.
Das ist gewesen und dass das dann honoriert wird, unbedingt.
Genau. Jetzt kommen wir langsam in die grossen Kategorien rein, oder? Jetzt schwimmen wir rein. Oscars 2026, die erste, ich glaube, so richtig grosse Kategorie. Beste Regie. He? Und da ist er schon mal zum ersten Mal prämiert, der grosse Gewinner von diesem Jahr, nämlich der Paul Thomas Anderson für One Battle After Another. Also ein weiteres Mal, wo der Paul Thomas Anderson einfach in seiner Vita wieder mal etwas abhäkeln kann, das ist echt schon Wahnsinn, oder? Ja. Weißt du einfach.
Ja, absolut. Also, was der für ein Palmares
ist. Wahnsinn!
Hat und immer wieder abliefert. Ja, also, und hier auch verdient gewonnen und bei einer sehr starken Konkurrenz. Also, das muss man hier schon ganz klar sagen.
Absolut. Oder?
Also, da hätte auch, wenn da jemand anderes gewonnen hätte in dieser Kategorie, hätte man das nicht können abschlagen, oder? Ganz ehrlich.
Ja.
Aber ich muss ihm gönnen und sicher verdient, dass er da
ist. Man muss aber auch sagen, er war unzählige Mal nominiert gewesen und hat jetzt aber auch wirklich mal gewinnen können. Er ist wirklich oft nominiert gewesen für Licorice Pizza, für Der Seidene Faden, für Inherent Vice und für Best Adaptiertes Drehbuch dort sogar. Und diverse andere, für besten Film ist er nominiert gewesen. Und er hat nie gewonnen mit seinen Filmen bis zu diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Genugtuung, wenn du, eben wie du sagst, in dem Palmares, den er hat. Oder? Das muss man schon sagen.
Absolut, ja. Ja, und eben auch verdient für ihn, dass er jetzt den Oscar können holen auf jeden Fall.
Genau. Jetzt holen wir schon rein, he? Mit den besten Nebendarsteller und Darstellerin. Ich glaube, das nehmen wir gerade zusammen, oder? Fangen wir doch gerade mit den Damen an. Oder wie siehst du es?
Können wir machen, ja. Und ich muss sagen, die beiden Kategorien sind wirklich extrem gut besetzt und nominiert gewesen. Und ja, auch schwierig, wirklich hier einen Gewinner und Gewinnerin zu erkoren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Eben wie vorhin vielleicht auch bei der Regie, hat es hier mehrere Möglichkeiten gegeben von den Personen, die er da
abnimmt. Das stimmt, ja.
Aber sicher, und das war natürlich der Gewinnerin von der besten Nebendarstellerin extrem gönnen, Amy Madigan, die abgeräumt hat für Weapons.
In diesem Alter, hä? Krass.
Ja, und die Rolle war einfach so ikonisch in diesem Film. Also wirklich grossartig. Das muss ich ihr sehr, sehr gönnen, dass sie hier den Oscar dürfen haben.
Absolut. Ich finde es so schön, hat man ihr da auch noch im hohen SchauspielerInnenalter nochmal auszeichnet, oder? Und das ist wirklich sehr, sehr speziell. Und sie hat ja wirklich auch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal geschaffen als Antagonistin. Und das ist etwas, was man muss respektieren. Und und sie ist ja seit 1983 mit Matt Harris verheiratet, auch einen grossen Hollywood-Darsteller. Und das hebt immer noch, he? Das ist doch... Ist ja in Hollywood auch nicht selbstverständlich.
Die sind einfach so schrullig zusammen. Ja. Die sind zusammen so ein bisschen schrullig und das passt sehr.
Ja. Nein, muss er absolut auch gönnen. Kein Widerrede, ja.
Ja, was ich aber muss erwähnen, in dieser Kategorie, bei den Frauen, habe ich jemanden vermisst, bei den Nominierten. Mhm. Und zwar JC Infinity. von One Better Off Another, wo die Tochter spielt. Und das war auch ihre erste wirklich grosse Rolle. Ja. Und die hat das wirklich extrem gut gemacht. Ja. Und da bin ich eigentlich erstaunt gewesen, dass sie nicht nominiert war, nicht einmal, oder? Auch ein bisschen schade. Auch,
ja, weil gesehen. Nominiert hat man Tiana Taylor und dort ist halt einfach für mich das Problem gewesen, die hat zwar gut gespielt, aber die hat einfach nicht eine grosse Screentime, oder? Auch als Nebendarstellerin, oder? Sie kommt wirklich nur fokussiert im ersten Drittel von diesem Film vor und kommt dann eigentlich nur noch in einer ganz kurzen Rückblende vor und dann ist fertig. Und das ist einfach halt für eine Nebendarstellerin, Hauptnebendarstellerin, ist das einfach ein bisschen wenig gewesen. Und darum bin ich völlig bei dir. Ich habe aus diesem Film auch eher Jason Infinity nominiert. Auch wenn sie noch jung ist und jetzt ihr erster Film war. Das ist ja so.
Genau. Aber ihr seht, und da werden wir sicher auch noch etwas davon hören und hoffentlich bei einem weiteren Oscar darüber reden, wo sie dann dabei ist. Bin ich überzeugt.
Ja, und bei den Herren muss man sagen, Darsteller, dort ist es für mich schon eigentlich fast ein Selbstläufer gewesen, oder nicht? Das hat man, haben wir, glaube ich, alle ein bisschen vermutet, wer dort oben raus schwingt, oder nicht?
Ja, das ist so, aber auch hier, oder? Extrem gut besetzt. Also, wenn da jemand anderes gewonnen hätte, hättest du nichts dagegen können sagen.
Stimmt, ja.
Ja, aber der Sean Penn hat hier abgeliefert, wirklich ikonisch. Und ja, da wird man noch lange drüber reden, über die Rolle. Ja.
Also,
und sicher verdient gewonnen, das haben wir schon auch gesagt.
Ja, mein Liebling ist nominiert gewesen. Ich als grosser Benicio del Toro-Fan habe mich natürlich gefreut über die Nomination. Aber ich glaube, es ist der verdiente Gewinner mit dem Sean Penn. Ich glaube, er hat das wirklich verdient gewonnen. Ich glaube, das ist einfach eine Darstellung gewesen, die hat man wirklich so müssen spielen. Er hat den unsympathisch und den Militärkopf, wie wir ihn ja genannt haben in unserem Review, einfach wirklich grossartig verkörpert. Und das ist irgendwie halt einfach etwas, was dir auch bleibt von diesem Film. Oder? Du gehst aus dem Film raus und das ist so eine Rolle, über die denkst du dann noch ein bisschen nach, über den Stephen J. Lockjaw. Und der bleibt dir irgendwie im Gedächtnis und er hat da irgendwie einen wunderschönen Abgang, passend zu seinem Charakter. Natürlich, ja, für so Schlusszeichen, wunderschön. Aber das ist wirklich, für mich verdient. Da bin ich bei dir.
Ja. Aber er war ja nicht dort gewesen.
Ja, das stimmt. Hat man eigentlich gewusst, warum? Ist das irgendwie...
Ja, er boykottiert so ein bisschen die Filmindustrie.
Mhm.
Und ist dort so ein bisschen dagegen. Die Gründe, so weiss ich jetzt nicht ganz genau, aber zieht das voll durch. Und darum war er nicht bei den Oscar-Verleihungen gewesen. So wie ich das habe mitbekommen. Okay.
Ja, jetzt geht es langsam ins Finale.
Gleich noch ein Wort möchte ich noch schnell sagen, weil da hat so viele nominierte Schauspieler und Schauspielerinnen von One Battle After Another, oder Schwanzinnig, zwei bei den Männern, bei den Nebendarstellern. Eine respektive jemand, den wir vermissen bei den Frauen, oder? Und dann noch in der Hauptkategorie.
Spricht fürs Casting, oder? Würde ich sagen.
Genau. Und dort gibt es eben zuerst mal eine neue Kategorie gegeben, nämlich fürs Casting. Und ja, kein Wunder, oder? Hat dort auch One Better After Another gewonnen bei dem Cast, der da vertreten war und die so abgeliefert haben.
Was vielleicht noch zum Penn habe ich noch schnell nachfügen. Das ist ja schon sein dritter Oscar. He? Krass. Das ist...
Mm-hmm. Habe ich jetzt auch so nicht mehr auf der Rechnung gehabt? Weißt du noch gerade welche?
Oh, jetzt verwirrst du mich.
Jetzt verwirrst du dich.
Jetzt suche es noch schnell raus, weil ich weiss es nämlich nicht mehr. Ich will keine falschen Angaben machen. Aber...
Aber ja, das ist schon, oder? Er liefert da schon ab. Also 3 Oscar hat nicht so wenige daheim auf dem Schminesee.
Das stimmt, ja. Das ist schon eine grossartige Leistung. Und jetzt sage ich dir das nämlich gerade, weil jetzt nervt sie mich nämlich gerade selber. Und wo sind sie da, die Oscars? Genau, beste Hauptdarsteller für Mystic River, beste Hauptdarsteller für Milk und genau. Beste Nebendarsteller für One Battle After Another, ja. Das haben wir gesagt. Also er hat wirklich schon 3-mal können, oben aus realisieren. Und das ist natürlich schon, und das sind alles wichtige Kategorien, also das ist schon grossartig, muss man sagen. Ja.
Absolut. Und einer hat ja bei den besten Hauptdarstellern darauf gehofft, dass er den zweiten bekommt.
Ja, das stimmt.
Er hat ja lange müssen warten, bis er seinen ersten bekommen hat. Und es hat aber nicht gelangt, für Leo für den zweiten Oscar heimzunehmen. Dafür ist er ja auch in einer anderen Kategorie der König, weil es gibt so manches Meme im Internet vom Leo.
Das stimmt.
Und das ist ein Thema gewesen, von der Host hat hochgenommen, ja. Und sie so eingeblendet haben, oder?
Genau.
Dass er eben immer der König ist von diesen Memes und hat dann so eine Geste gemacht, was wieder natürlich, ja, ein neues Meme hat generiert.
Wie immer. Mein Lieblingsmeme ist ja das von Once Upon a Time in Hollywood. Wo er vor dem Fernseher hockt und auch so auf den Fernseher zeigt. Das wird, ist ja so ultra, ja, viel.
Genau,
das ist ja schon ultra viel verwendet.
Und dann hast du noch das mit dem Champagnerglas, das kennt ihr,
genau,
alle, oder? Wo hinten das Feuerwerk ist.
Genau. Absolut.
Was ihr seht. Aber er hat nicht abgeräumt, weil hier war es ja ein Zweikampf gewesen. Und da müssen wir jetzt ja schnell ein bisschen drauf eingehen.
Ja.
Lang ist ja der Timothy Chalamet da in der Pole-Position für Marty Supreme.
Ja, und er hat sich das Tischtennis-Bauli am falschen Ort hergespielt. Ein paar Wochen vor dem... Und ich sage jetzt, ohne Aluhut, ohne Verschwörungstheorie, ich glaube, das hat ihm den Oscar gekostet, sage ich. Ich sage das jetzt. Ich behaupte das jetzt, weil das ist so Zeug, das haben sie gar nicht gern. Weil die Academy... Ist noch wichtig, wenn man sich gegen aussen geht, wenn man sich über Schauspielerei äußert, wie man zur Kunst steht und so, das ist denen noch wichtig. Und wenn jemand so kurz vor der Verleihung sich so öffentlich äußert, das schadet. Ich glaube, die haben die Entscheidung noch umgestürzt, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, so oben raus, ja, der Blood and Sinners bei dir war ja in der Gunst gewesen. Ich finde, Darstellungen, auch die von Michael B. Jordan, jetzt nicht so herausragend, dass das ein Oscar wert war. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe den Film auch gesehen. Aber bei dir war er ja sehr hoch im Kurs letztes Jahr.
Ja, sehr, ja, genau. Aber vielleicht sag doch noch schnell, was da,
ja,
ist abgegangen
beim Timothée Chalamet hat sich in einem Interview sehr despektierlich über die ganze Kulturszene außerhalb von der Filmindustrie geäussert. Unter anderem hat er so gesagt, ja, wer interessiert sich heute schon für Opern, wer interessiert sich heute schon für Theater, wer interessiert sich heute schon für solche,
auf ein
Ballett und so weiter. Und das ist natürlich sofort um die Welt gegangen, oder? Da hat natürlich der Videoschnipsel, der hat sich verteilt auf der ganzen Welt. Und das ist natürlich ganz schlecht angekommen. Und on top hat natürlich sich der Conan O'Brien nicht lassen, dort auch noch einen Joke dazu zu machen, und hat ihn natürlich angezählt. Und ich habe den Ausschnitt jetzt auch geschaut und du siehst wirklich, er lacht zwar weg im Publikum, ich weiß nicht, ob du den Ausschnitt hast gesehen, er lacht weg, aber man merkt ihm an, so richtig begeistert ist er, glaube ich, nicht. Und er hat, glaube ich, auch gewusst, da habe ich einen Scheiß rausgelassen. Und zwar ziemlich.
Und dann kommt aber noch einer mehr drauf, nämlich, sie haben einen Song gespielt von Sinners,
ja,
wo sie live performt haben und mit ganz vielen Leuten und auch tanzen. Und unter anderem kommt nachher ins Zentrum eine Balletttänzerin, die dort
Der, das ist auch der Best.
Der schon zelebriert, ja. Und tanzt. Und ja, dann hat eben der Michael B. Jordan auch für Blood & Sinners gewonnen. Genau. Und den Oscar geholt. Und ich glaube, sie haben da schon auch honoriert, dass er eben ja die Doppelrolle spielt. Also er spielt den Zwilling. Und sie sind ja dann auch immer nebeneinander. Wo ja eben nur ja, er in Uno Unisolo spielt. Und das hat sicher den Ausschlag gegeben. Jetzt, bei der,
das stimmt.
Aber unbestritten ist ja der Michael B. Jordan ein guter Schauspieler.
Nein, nein.
Also dem wollen wir das nicht
absprechen. Für mich ist er jetzt da nicht, ja, nicht jetzt der gewesen. Eben, wir haben noch der Leo für One Battle After Another, der Ethan Hawke für Blue Moon und der Wagner Moura für The Secret Agent. Also hier auch wieder eine Doppelnomination für den Wagner Moura, das muss ich mal gönnen. Und ja, ich finde einfach, wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht. So richtig hundertprozentig bin ich einfach nicht überzeugt. Sicher, aber auch nicht unverdient. Ja. Nein, das muss ich schon sagen.
Aber es ist sicher das, was am meisten diskutiert ist vor dem Vorfeld. Das ganze Theater um Timothée Chalamet. Aber ja, wer das gesehen, ob er da später nochmal abräumt. Er ist ja da immer noch voll im Geschäft. Kommt der eine oder andere Film mit ihm ja, noch raus.
Nein, beste Hauptdarstellerin, Moski. Ich glaube, das ist jetzt wirklich,
ja, das ist
das ist jetzt wirklich gar keine Überraschung gewesen.
Nein.
Das wäre auch Enttäuschung gewesen. Da,
gross. müssen irgendetwas machen. Das ist von vornherein klar gewesen, dass da Jesse Buckley gewinnt für Hamnet. Da hat es nichts dazu gegeben, da an ihr vorbeizukommen.
Ja, ich glaube auch hochverdient. Also ich glaube, wenn es sich interessiert, hier und der Tommy, der hat ja wirklich über Hamnet nicht geredet und auch rausgehoben, was für einen grossartigen Film das ist und warum man den unbedingt eigentlich hat müssen schauen und immer noch sollte schauen, für die, die ihn noch nicht haben gesehen, was er für grossartige...
Läuft immer noch im Kino, könnt ihr machen.
Und hat immer einfach grossartige schauspielerische Leistungen. Und allem voran eben Jesse Buckley, der dort einfach, einfach wirklich weit oben raus trumpft. Und der hat eigentlich keine Konkurrenz gehabt. Rose Byrne, If I Had Legs, hat Kikyu nominiert gewesen, Kate Hudson in Song Song Blue, Renet Ransui in Sentimental Value und Emma Stone in Bougonia. Also das hat mich auch überrascht, wenn der dort an ihr hätte können vorbeiziehen. Also das ist ein absoluter, ja, absolut verdienter Hauptdarstellerinnen-Oscar. Ja. Jetzt sind wir schon angelangt.
Genau.
Bei der Hauptkategorie.
Ja, dort möchte ich auch noch einen Nachtrag machen. Das haben wir schon gesagt, der Tommy und ich, weil wir eigentlich eben auch den Paul Mescal vermisst haben. Bei der nominierten Liste. Weil er da genauso abliefert bei Hamnet, wie das Jesse Buckley auch macht. Ja, aber dort ist wirklich das Feld halt schon sehr, sehr stark gewesen. Aber ich glaube, der Paul Mescal wäre es auch langsam nachher mal für eine Nomination oder sogar einen Oscar.
Ja. So, Hauptkategorie, jetzt gehen wir rein. Der beste Film vom Jahr, beziehungsweise der beste Film an den Oscars. Und ich glaube, da, ja, das ist halt der, den man auch fast ein bisschen erwarten konnte. Ist es der, den man erwarten konnte?
Ja, ich glaube schon, es war der grosse Favorit. Ja. One Better After Another, das hat er wirklich ja, glaub, überall mitbekommen, weil das steht überall in den Medien.
Ja.
Absolut Favorit und der hat hier auch zu Recht gewonnen. Ist einfach ein Oscar-Film, muss man sagen.
Oscar-Contender, ja.
Ja, absolut zu Recht abgeräumt, würde ich sagen. Also das stimmt alles. Das haben wir jetzt gesehen, vom Casting über Schnitt, Alles einfach da.
Das stimmt. Also, der Film hat eigentlich wirklich fast keine Schwächen. Wie ich es vorher erwähnt, er hat zwar eine unglaublich stolze Lauflänge, aber er macht es grossartig. Er hat einen grossartigen Regisseur und Drehbuchautor. Er hat,
genau, beim Drehbuch hat er nämlich auch abgeräumt.
Genau.
Das haben wir noch so rausgelassen. Dort war er eigentlich auch dabei gewesen, also beim adaptierten Drehbuch. Hat gewonnen, um Original-Drehbuch ist der Blatt Sinners, aber ja, jetzt sind wir beim besten Film, One Better After Another. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, wirklich absolute Empfehlung. Schaut den, könnt ihr schon streamen auf HBO Max, lese ich da. Und ja, vielleicht kommt er ja noch im Kino. Die machen ja manchmal noch so Nachdrehen, dass sie nochmal Screentime bekommen.
Das können sie.
Holen wir doch nachher auch sie. Im Kino.
Ja, oder? Absolut. Ja, die Oscars sind durch.
Vielleicht, komm.
Ja, sag ja, mir.
Ich wollte dich aber noch fragen, auch hier bei den Nominierten. Ja. Ihr habt, ich habe den Film eben noch nicht gesehen, aber No Other Choice hat keine einzige Nomination
bekommen. Sehr enttäuschend.
Weder beim Film noch bei sonst irgendetwas. Und ihr habt auch schon gesehen, ist er da ein bisschen abgestraft?
Ja, vielleicht ist einfach ein bisschen getisst worden. Vielleicht ein bisschen getisst. Und vielleicht ist einfach auch, ich habe manchmal schon das Gefühl, man hat ja das asiatische Kino ein bisschen gepusht, oder? Man erinnert sich noch und unter anderem mit dem ganzen südkoreanischen Produktionen, die plötzlich sehr Einzug gehalten und plötzlich da diverse Nominierungen haben dürfen abräumen und der Park Chan-wook hat jetzt diesmal nicht können reinrutschen. Ja, ich bin ein bisschen deiner Meinung. Ich finde, er hat eine Nomination verdient gehabt, aber er ist, glaube ich, auch nicht der beste Film. Also das wäre ein bisschen zu hoch ins Regal gegriffen. Aber eine Nomination hat es jetzt für mich, wäre es jetzt hier, wäre angebracht gewesen. Da bin ich völlig bei dir. Und man merkt hier wieder den Fokus auf die amerikanischen Produktionen. Die sind stark, oder? Die werden hier wieder natürlich vorgeschoben. Da merkt man halt, der Amerika, USA, Hollywood-Bezug sehr stark, bis auf Sentimental Value als norwegische Produktion. Und das ist halt einfach etwas, was halt immer wieder mal kann, auch mal zum Diskutieren anregt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil international doch ein paar Sachen immer mal rum sind, die einfach unter Wert geschlagen werden. Das ist schade, wenn es eben nicht gerade so einen Hype gibt. Und das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung von diesen Oscars. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, weißt du, vom Gefühl her, weißt du, so vom. Sie haben mich ein bisschen kalt gelassen, das Jahr. Wie, mit, einfach aus all diesen Gründen, die ich vorher gesagt habe. Ich kann das nicht erklären. Es hat mich einfach kalt gelassen. Ich hatte gar nicht so Bock gehabt, das Jahr. Nichtsdestotrotz bleibt es der wichtigste Filmpreis auf der Welt.
Ja, sicher, ja.
Aber es hat, ja. Und
der grösste Verlierer ist natürlich Marty Supreme, oder? 9-mal nominiert gewesen. Nichts, kein einziger.
Gar nichts geholt, ja. Das stimmt.
Sicher der grosse Verlierer gewesen. Und ein Fun Fact, das habe ich einfach noch vergessen zu sagen, jetzt schaue ich da auf mein Spickzettel, das wir gemacht haben. Es hat ja neue Regeln gegeben für die Jury.
Ja.
Und die haben nämlich jetzt müssen den Film gesehen haben, für das sie ihn können bewerten oder eine Stimme abgeben. Oder? Und was ist denn das? Was haben denn die Besitzer gemacht?
Das ist eine, bei den das ist eine gute Oscars? Frage. Ja.
Also der Film nicht gesehen, aber gleich können eine Stimme abgeben. Also das ist ja schon sehr komisch.
Ja,
oder?
Das finde ich auch. Das ist mir im Fall
also ein bisschen Fun Fact.
Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das so ist. Ja, das erst durch die neue Regelung erfahren, dass die den Film gar nicht müssen gesehen haben. Also das ist extrem speziell. Also das hat mich sehr überrascht, ja.
Also Schlussfazit, Mephisto. Von diesen Oscars?
Hat mich, wie gesagt, ja, angetönt, sie haben mich ein bisschen kalt gelassen. Wenig Überraschungen, wenig Skandal, wenig Nebengeräusche. Oscars für mich persönlich ein bisschen zum schnell wieder abhaken und ins nächste Kinojahr starten. So leid es mir tut. Das Jahr ein bisschen ernüchtert. Aber wir schauen, wie das nächste Kinojahr wird und wir sind ja eigentlich positiv gestimmt, oder? Und somit auch die Oscars im nächsten Jahr. Mal schauen. Und dann bei dir?
Ja, das ist so. Ich bin natürlich positiv oder mehr freut so als Horrorfan, muss ich sagen. Über das haben wir schon ein paar Mal geredet, dass so die Horrorfilme an Qualität gewinnen, dass sie eben früher so ein bisschen belächelt wurden. Und hier haben wir jetzt drei Horrorfilme, die wie also ausgezeichnet sie worden, natürlich mit Blood and Sinners vorweg, oder? Dann haben wir aber Frankenstein, der auch 3 Oscars hat abgeräumt und eben mit der Amy Madigan aus Weapons auch nochmal bei der Nebendarstellerin ist prämiert worden. Und da habe ich natürlich schon sehr Freude, oder? Dass das, ja, dass auch die Gewichtung findet, das Horrorgenre da bei den Oscars, wo eben ja nicht immer so ist.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, ich würde sagen, Oscars sind gelaufen, wir gehen raus. Bis gleich, ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen guten Start in die Woche, wie immer. Und ja, sagt doch mal, was sind denn so eure Oscar-Favoriten gewesen? Seid ihr zufrieden, seid ihr nicht zufrieden? Wir sind euer Feedback, wir sind gespannt. Und damit gehe ich raus für die aktuelle Schaumal-Folge und übergebe Moski.
Ja, ich habe dem nicht viel beizufügen, wir freuen uns auf das neue Filmjahr, sind zufrieden mit den Oscar-Gewinner und Gewinnerinnen und ja, freuen uns auf die nächsten Filme. Bis gleich. Hört im Schaumal-Podcast, wir berichten darüber, wer das denn die neuen Highlights könnten sein für die nächsten Auszeichnungen im 27. Tschüss zusammen.